Alle 2 Monate bin ich für euch in Bayern unterwegs und schaue mich ein bisschen um. Dabei komme ich an Orte, an denen ich noch nicht war, treffe Menschen, die ich noch nicht kenne und erlebe Sachen, die ich noch nicht erlebt habe. Diesmal besuche ich eins der spannendsten Museen, die sich dem Thema Antike in Bayern widmen. Über den ganzen Freistaat verteilt gibt's passende Museen in Kempten, Augsburg, München, Aschaffenburg, Weißenburg, Würzburg und in Manching. Da bin ich hingefahren, habe mich 2 Stunden rumgetrieben, habe immer noch nicht alles gesehen, aber ich habe reden können. Und zwar mit dem Archäologen und wissenschaftlichen Mitarbeiter des Museums, Dr. Markus Strathaus. Und den habe ich zuallererst mal gefragt, wie man auf die Idee kommt, ein Kelten- und Römermuseum ausgerechnet in Manching zu bauen.
In der Keltenabteilung gibt es Funde aus der Keltenstadt von Manching zu sehen. Die Keltenstadt von Manching ist einer der bedeutendsten archäologischen Fundplätze, die es zum Thema Kelten überhaupt gibt. Also wenn man sich mit keltischer Archäologie beschäftigt, dann kommt man um Manching als Fundplatz nicht drumherum. Und tatsächlich befand sich hier auf dem Gebiet des modernen Ortes Manching vor mehr als 2000 Jahren, also man kann sagen knapp, also ab ungefähr 300 vor Christus, entwickelte sich hier eine Siedlung, die dann mit Blütezeit im 2. Jahrhundert vor Christus zu einer der größten und wichtigsten keltischen Städte sich entwickelt hat, die es jemals gegeben hat. Und trotz dass eigentlich knapp 12% der antiken Stadtfläche ausgegraben worden sind, ist es auch einer der am besten erforschten keltischen Siedlungsplätze, die es überhaupt gibt.
Und wie kommt das? Wer hat sich da durchgesetzt?
Also das ist wirklich tatsächlich sehr interessant, weil diese Grabungen, die man dort angesetzt hat, wirklich so viel zutage gefördert haben, dass man sich ein umfassendes Bild von der von keltischer Kultur oder auch von keltischer Gesellschaft und der Lebensweise der Kelten eben machen konnte. Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich haben so die ersten Forschungen hier wirklich begonnen und es war auch schon eigentlich seit langem bekannt, dass sich hier eine große keltische Siedlung befunden hatte. Aber erst in den 1930er Jahren, da wurde hier ein Fliegerhorst der Wehrmacht angelegt und durch die Anlage der Landebahn, die dann tatsächlich sich direkt im Zentrum der einzigen Keltenstadt befunden hat, da gab es dann erste Rettungsgrabungen und die waren leider dann nur quasi ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber da konnte man dann schon einige wichtige Funde sichern.
Jetzt ist es ein Kelten- und Römermuseum. Kelten steht vorne, ich vermute aus gutem Grund. Römer kennen wir, haben alle Asterix gelesen. Wer waren die Kelten?
Das ist eine höchst spannende Frage, die Archäologie auch nach wie vor umtreibt. Denn, also in Anführungszeichen, die Kelten ist eigentlich ein Sammelbegriff. Und schon in antiker Zeit, der Cäsar, wir alle haben mehr oder weniger angenehme Erinnerungen den Lateinunterricht, dass der Cäsar sagt, die Römer als zum Beispiel als Gallier bezeichnen, also die Kelten im Gebiet vom heutigen Frankreich und auch Teilen der Schweiz, vor allem, dass die eben als sich selbst als Kelten bezeichnen. Und dieser Name taucht auch schon in griechischen Quellen, unter anderem zum Beispiel bei Herodot auf, also lange vor Cäsar. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, ob die sich selbst so bezeichnet haben. Das ist eigentlich so eine Sammelbezeichnung, ähnlich wie das auch bei Germanen der Fall ist. Und aus archäologischer Sicht hat man dann versucht, eben verschiedene, also vielleicht Stämme, die kulturelle Gemeinsamkeiten aufweisen, vor allem im archäologischen Fundgut, unter diesem Sammelbegriff Kelten zu erfassen. Und wenn wir heute von Kelten sprechen, also jetzt in Bezug hier auf die Keltenstadt von Manching, dann meinen wir die Träger der sogenannten Latenenkultur. Also nach archäologischer Epocheneinteilung, also die Latenenkultur benannt nach einem Fundplatz in der Schweiz, dem Lac du Neuchâtel, und Latenen ein ganz bedeutender Fundort. Und ungefähr aus archäologischer, also es ist zumindest so communis opinio in der Archäologie, dass man sagt, ungefähr ab 475 bis 50 vor Christus ungefähr ist die Latenenzeit.
Ja. So, genau. Und wer da gelebt hat, war Kelten?
Nee, in einem bestimmten, also Menschen, die in einem bestimmten Raum gelebt haben und die über bestimmte Gemeinsamkeiten in ihrer Lebensweise verfügt haben, sofern man das eben archäologisch herausfinden kann. Bestattungssitten, religiöse Elemente, vor allem auch Tracht, Schmuck und so weiter, Bewaffnung, das versucht man dann eben als Archäologe dann zusammenzubringen. Da bestehen Gemeinsamkeiten oder auch eben vielleicht geringfügige Unterschiede.
Aber irgendwann reißen die ab oder gibt es irgendeine, ich sag mal, Eigenart, meinetwegen Macke, die man heutzutage noch hier findet, die auf irgendeine Art und Weise auf die Kelten zurückzuführen?
Tatsächlich würde ich, wenn es um den Speiseplan geht, also ist jetzt ein, würde ich tatsächlich sagen, dass vielleicht auch also die Tradition des Biertrinkens vor allem auch eigentlich also sehr stark von den Kelten geprägt worden ist. Das würde ich jetzt mal so als Beispiel herausgreifen. Denn es taucht in den Quellen, also zum Beispiel in den griechischen Quellen, der griechische Geschichtsschreiber Poseidonios, der erwähnt zum Beispiel, also er sagt, dass bei den, beschreibt die Tischsitten der Kelten, und er sagt, dass zum Beispiel bei den etwas wohlhabenderen Kelten, also quasi die, ich sag mal so, die Upper Class, die trinken Wein und dann auch importierten Wein aus dem Mittelmeergebiet, Italien oder auch aus dem heutigen Marseille, der Stadt Marsilia, dieser Importwein von, man hat auch von diesen Importamphoren auch einige hier in Manching zum Beispiel gefunden. Aber das, ich sag jetzt mal so ein bisschen salopp, das Fußvolk, das Einfache, die trinken Bier. Mhm. Bevorzugt dann Weizenbier mit Honig angereichert.
Die Kelten haben das Weißbier erfunden?
Wenn man so möchte. Nee, erfunden haben sie es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, das gab es schon viel früher. Also das müsste, also die Tradition des Biers geht ja zurück auf, also geht bis zumindest die schriftlichen Quellen in den mesopotamischen Bereich, ja, oder vielleicht sogar, also dann archäologische Zeugnisse noch früher, da so im fruchtbaren Halbmond oder 10.000 vor Christus. Und aber in den keltisch, also in den Quellen zu der Trinksitte oder Speiseplan der Kelten taucht dann also ein, also verschiedene Begriffe auf, die dann Bier bezeichnen. Da taucht häufig das auf Kurmi oder Korma. Oder eben auch das, und da klingelt's dann direkt bei den Bierfreunden auch, nämlich Cervesia.
Ja.
Also, ne, das klingt dann auch schon sehr nach Cerveza. Aha. Und daher kommt quasi tatsächlich dieses Wort. Und eigentlich, also, ja, ist dieses Biertrinken, ich denke mal, also die Kelten haben das offensichtlich, also haben da eine wichtige Rolle in der Geschichte des Bieres gespielt.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, wenn die Kelten das mit dem Bier nicht gemacht hätten, dann wäre das jetzt hier eine Weinregion?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Also ich glaube, dass die Römer tatsächlich, man mag es ja eigentlich gar nicht meinen, aber dass die Römer auch das Bier sehr gepusht haben tatsächlich. Klar, das klassische römische Getränk ist eigentlich der Wein. Also natürlich Wein mit Wasser gemischt. Und für die Römer gab es absolut nichts Barbarischeres. Also absolutes No-Go war tatsächlich Wein unverdünnt zu trinken. Ach. Also das ist wirklich, da hat es dann aufgehört auf jeden Fall.
Und die Römer haben die Schorle erfunden.
So sieht es nicht aus. Da sind die quasi der Ur, sagt man Ur-Hugo oder quasi den die da entwickelt haben. Und die Römer haben das natürlich auch so als barbarisch, dass auch die Kelten dann zum Beispiel Wein unverdünnt angeblich getrunken haben. Aber tatsächlich haben auch hier die römischen Soldaten, die in den Grenzkastellen stationiert waren, und das waren häufig eben auch zum Beispiel auch Kelten oder Germanen, also die da als Hilfstruppen in der römischen Armee gedient haben, und die haben zum Beispiel eher Bier getrunken als auch Wein. Wir haben ein sehr schönes Zeugnis vom also aus dem heutigen Großbritannien, also aus vom Hadrianswall da oben. Da gibt es einen sehr schön überliefert einen Brief von einem Offizier, der seinem Vorgesetzten schreibt, der Einheit geht das Bier aus und er möchte doch bitte gerne wieder eine Ration Bier liefern. Und das war zum Beispiel eine Hilfstruppeneinheit von den Batavern, also einem germanischen Stamm. Und wir haben auch hier in Bayern einige Funde, die darauf hindeuten, dass so etwas wie, also Anlagen gefunden wurden mit Getreideresten, die man möglicherweise als, ja, Verarbeitung von Getreide, vielleicht Melzung oder etwas deuten könnte. Und diese römischen Hilfstruppeneinheiten, also dann vor allem die Germanen, die haben dann tatsächlich auch die Bierproduktion, sage ich mal, hier in Bayern wohl auch sehr gepusht.
So, jetzt haben wir uns vor über einer Stunde getroffen, dann haben Sie gesagt, wollen wir noch mal kurz rundgehen? Habe ich gesagt, ja, lass mal kurz rundgehen, und dann sind wir eine Stunde rundgegangen und haben immer noch nicht alles erzählt, was wir uns zu erzählen hatten. Wenn ich Ihr Museum besuche, was kann ich hier alles sehen und was muss ich hier unbedingt sehen?
Ich würde sagen, also was man sehen kann, sind einige ausgewählte Highlights aus der Funde aus der Keltenstadt von Manching, die eben einen sehr, sehr schönen und sehr spannenden Einblick in das keltische Alltagsleben bieten. Und wenn es, ich sag mal so, Must-Sees aus der Keltenabteilung, da empfehle ich absolut das sogenannte keltische Kultbäumchen. Das ist wirklich ein einmaliger Fund, will ich auch nicht zu viel verraten, aber das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und dann gibt es noch eine keltische Minigeldbörse und wie man ja wahrscheinlich der Presse leider entnehmen konnte, dieser sehr spektakuläre Raub, der uns dann um ein Highlight erleichtert hat, sage ich mal. Aber man muss allerdings auch dazu sagen, es gibt trotzdem noch jede Menge hier zu sehen über diesen Goldschatz hinaus. Und in der Römerabteilung ist absolut sehenswert und das finde ich ist also mein persönliches Highlight auch hier in unserer gesamten Ausstellung, das sind die römischen Patrouillenboote von Oberstimmen. Also die sollte man sich wirklich anschauen, sind die am besten erhaltenen antiken Kriegsschiffe nördlich der Alpen. Hier in Oberstimmen, also einem Ortsteil vom heutigen Manching, gab es, befand sich ein römisches Kastell, auch ein Hilfstruppenkastell, das dazu diente, die Donau zu sichern. Denn Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus bildete die Donau die natürliche Außengrenze des Römischen Reiches. Also die Donau war im wahrsten Sinne des Wortes eine fließende Grenze. Und die Römer sicherten am ersten Schritt, bevor es dann den ausgebauten Limes später gab, sicherten sie erstmal diese Flussgrenze mit einer Kette von Militärstützpunkten.
Dieser geraubte Goldschatz, den ich jetzt nicht mehr, also der ein Highlight war, aber den ich nicht mehr sehen kann. Was hätte ich gesehen, wenn dieser Schatz noch hier wäre?
Wenn er noch hier wäre, hätten Sie gesehen, einen der größten keltischen Goldschätze, die auch jemals gefunden worden sind. 483 keltische Goldmünzen, dann dazu noch einen Goldgusskuchen. Also der, das muss man sich vorstellen.
Kuchen?
Klingt erstmal lecker. Also für die Zähne glaube ich aber nicht so gut. Weniger wegen Zucker, aber vom Draufweiß wahrscheinlich. Und das war ein Gusskuchen, das heißt, der entspricht in seinem Gewicht exakt 30 dieser Münzen. Das heißt, das war quasi so eine Art, wenn man so möchte, Rohform. Man hätte die dann in entsprechende, zum Beispiel beim Altschmelzen, in so kleinen Tüpfelplatten gießen können und dann prägen können. Und der Schatz ist entdeckt worden bei Ausgrabungen hier in der Keltenstadt 1999 und er war deponiert in einer Pfostengrube. Das ist auch schon mal ein wirklich spannendes Rätsel.
Ja.
Dieser immense Summe an Gold, die dort deponiert worden ist im Boden und nie wieder abgeholt. Handelt es sich um Kriegsbeute? Das waren, ich glaube, 16 verschiedene Münztypen. War das wie so eine Art Tributzahlung, die da jemand eingesammelt hat von verschiedenen Stämmen? Und was die ganze Sache noch rätselhafter macht, ist, die Münzen stammen gar nicht aus Bayern eigentlich, sondern durch genauere Analysen konnte man feststellen, dass sie eigentlich aus dem Gebiet vom heutigen Böhmen stammen. Also konnte die Metallanalyse und auch die Typen der Münzen sind eigentlich typisch für da. Also das heißt, irgendwie muss diese gigantische Goldsumme da hier nach in die Keltenstadt von Manching gewandert sein. Und hier hat sie dann jemand deponiert und nie wieder abgeholt, bis sie dann knapp 2 Jahrtausende später die Archäologen entdeckt haben.
Wird sowas häufiger gefunden? Also ja, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber dann doch irgendwo ein Säckchen Gold, das jemand privat in seinem Garten vergraben hat? Hat einen Kelten Gärten?
Die hatten auf jeden Fall Gärten. Ich weiß nicht, ob es sowas wie keltische Gartenzwerge möglicherweise gab. Aber tatsächlich, also keltische, also Münzschätze sind so Münzhorte, die sind schon häufiger gefunden worden. Tatsächlich. Und also eine ganz spannende Frage ist ja auch immer zum Beispiel, warum jemand so einen Hort vergräbt. Und das kann ja vielleicht, vor allem in römischer Zeit ist das dann auch immer eine spannende Frage, weil man dann aus Sicht der Archäologie vielleicht schnell versucht, daraus zu schließen, sagt das was über die Zeitumstände aus? Vielleicht hat jemand diesen Schatz vergraben, weil es vielleicht irgendwie eine Bedrohungslage gab, vielleicht kriegerische Handlungen oder dergleichen. Und das ist natürlich eben auch, genau, eine spannende Frage, kann man sagen, warum haben diese Leute hier verstanden? Ich meine, gab es damals vielleicht noch Zinsen, die da noch ein bisschen, also war die Zinslage da damals besser, aber möglicherweise auch, ja genau, kann man daraus vielleicht auch um die aktuellen Zeitumstände vielleicht schließen.
Ist natürlich verlockend, dann sofort solche irgendwelche riesigen Schlüsse zu ziehen.
Natürlich, klar.
Wie machen Sie das, dass Sie sich selbst zur Ordnung rufen? Also Sie finden irgendwas oder Sie sehen irgendwas und denken, ich weiß ja, ganz genau, was
ganz das ist. Genau, also da muss man tatsächlich immer noch wirklich sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, so als Archäologe, dass man nur bis zu einem gewissen Grad da auf die Spur kommen kann. Weil irgendwann muss man wirklich sagen, okay, jetzt ist Schluss, an dieser Stelle müssen wir jetzt aufhören. Also das ist mal ein schmaler Grad. Auf der einen Seite darf man vielleicht nicht zu engstirnig an irgendwas rangehen und dass man dann auch gewissen Ideen und Interpretationen freien Raum lässt. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss man auch einfach sagen, okay, hier ist Schluss, hier wissen wir es einfach nicht. Aber die Hoffnung besteht ja auch immer, dass noch vielleicht mal Zeugnisse auftauchen, die wieder und eine jüngere Forschergeneration kommt, die dann wieder ein ganz neues Licht in die Sache wirft.
So. Detailliertere Zeugnisse vor allen Dingen.
Ganz genau.
Ja. Sowas, was wir hier machen. Ne?
Was wir.
Genau. 2000 Jahre alter Podcast, aus dem man dann genau ableiten kann, wie haben die gelacht, worüber haben die gelacht,
genau,
was, richtig, was ja. haben die vorgehabt und so.
Und ganz spannend ist ja auch tatsächlich, man auch immer wieder durch neue Ideen. Und ja. das sind ja auch nicht nur, ich sag mal, Fachleute untereinander, sondern ich finde das mal total spannend, wenn auch Leute ins Museum kommen, mit denen man sich austauschen kann, die dann wirklich von außen so ganz neue Ideen.
Ja, so wie ich eben mit meiner Austern-Theorie. Ne?
Absolut, ja. genau. Sie mit ihrer Austern-Theorie. Das sind wirklich so Ideen, wo man sich dann denkt so, ah ja, okay, klar, da ist man vielleicht auch als Fachmensch manchmal ein bisschen betriebsblind. Und es ist toll, wenn dann Leute... Ja,
Sie haben einfach noch nicht genug Austern gegessen.
So sieht es nämlich aus, ganz genau. Das müsste ich vielleicht mal nachtun. Und das muss ich nachholen, ja.
Ich sagte gerade, detailliertere Aufzeichnung, Podcast. Sie planen auch einen eigenen Podcast. Was haben Sie vor? Wie bildet man ein Museum in einem Podcast ab? Weil es ist ja was zum Angucken eigentlich, nicht?
Also ja, eigentlich schon, genau. Und das, also wir sind Mitglied in einem Netzwerk, das nennt sich Antike in Bayern. Und Antike in Bayern, also in diesem Netzwerk, da sind bis jetzt aktuell 8 verschiedene Museen, haben sich da zusammengeschlossen. Und das war ein Pilotprojekt der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen. Und wir haben uns da, also so die umfassende Klammer war quasi vor allem, also römische Antike, aber auch Antike im Allgemeinen. Und das Ziel war eben, dass man sich gegenseitig unter die Arme greift und vor allem, was so die Öffentlichkeitsarbeit angeht, auch gegenseitig bestärkt. Und gemeinsam ist man weniger allein gewissermaßen. Und wir hatten hier im Kelten-Römer-Museum 2022 einen Science-Slam.
Mhm.
Das heißt also bei diesem Format, wo dann eben verschiedene Kandidatenfachkollegen auftreten, die dann eben 10 Minuten Zeit bekommen, ein bestimmtes Thema möglichst unterhaltsam zu präsentieren. Und da war wirklich alles dabei, von Physik über Altphilologie bis hin zu mittelalterlichen Handschriften. Und das Publikum entscheidet dann nachher via Applaus, also nach Stärke des Applaus, wer da seiner Meinung nach den besten Vortrag gegeben hat.
Ja, wie so ein Poetry Slam, nur mit weniger Meinung.
Exakt, ganz genau, mit weniger Meinung. Und es geht um, genau. So, und da war dann tatsächlich, also in dieser Science Slam, das war ein unfassbar schöner Abend eigentlich, also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und daraus ist dann die Idee entstanden, hey, diese Leute, die da die Möglichkeit haben, auch so etwas so, sage ich jetzt mal, so greifbar und auch witzig und unterhaltsam zu präsentieren, die haben doch bestimmt auch, also es wäre doch bestimmt auch eine schöne Sache, wenn die das in Podcast-Form machen könnten.
Den kann man mal ein Mikrofon unter die Nase halten.
So sieht's aus, ganz genau, richtig. Und das wäre natürlich irgendwie eine tolle Idee, dass dann gewisse von SlammerInnen da auch gewisse Museen quasi da zu Gast sind und bestimmte Themen auch präsentieren. Und daraus ist eben diese Idee da damals geboren. Und genau, da befinden wir uns jetzt quasi in der Startphase dieses Podcasts.
Muss ich also noch was warten? Einmal auf den Podcast und dann auch noch auf die wissenschaftliche Bestätigung meiner kleinen Privattheorie, wie die Austernschalen im Museum an die Donau gekommen sein könnten. Werde ich hier natürlich nicht sagen, weil wäre ja unseriös. Also wieder rein ins Auto und 20 Minuten Richtung Osten gefahren in die Hallertau. Das ist da, wo der Meister Hopfen wächst und mittendrin lebt und arbeitet Katrin Kund als Hopfenbäuerin und Hopfenbotschafterin. Und wie ich so zwischen dem Hopfen rumfahre, fällt mir auf, dass ich gar nicht weiß, wie diese langen Dingsi-Stecken mit den Drähten dran heißen, an denen oder in denen der Hopfen reift.
Hopfengärten. Ganz einfach Hopfengärten. Es ist ein Draht, der wird jetzt im Frühjahr, wird der Draht aufgehängt und im Boden verankert. Und an dem Draht wachsen dann die Hopfentriebe nach oben.
Wie hoch werden die Pflanzen?
7 Meter ist unser Hopfengarten hoch.
Wie lange braucht denn so eine Hopfenpflanze, bis sie gewachsen ist? Ist das eine einjährige Pflanze?
Na, Hopfen, der kann bis zu 50 Jahre alt werden. Das ist eine Dauerpflanze, aber in der Landwirtschaft geht man von ungefähr 20 Jahre aus. Dann wird die Pflanze schwächer, anfälliger für Krankheiten und der Ertrag wird geringer und dann wird die Pflanze gerodet und es werden neue Pflanzen gepflanzt. Im Frühjahr, wenn keine Nachtfrost mehr zu erwarten ist, wird der Hopfen geschnitten und dann treiben die jungen Hopfenspitzen aus und Im ersten Arbeitsgang wird mit dem Traktor durchgefahren und wird die Pflanze mechanisch reduziert, weil wir brauchen für jeden Draht nur 3 schöne kräftige Triebe. Mhm. Und die werden dann im Uhrzeigersinn an den Draht gedreht.
Warum im Uhrzeigersinn?
Weil er anders nicht hält.
Ach echt, andersrum will er nicht? Nein,
andersrum will er nicht.
Und wann wird er dann geerntet, der Hopfen?
Ende August, Anfang September ist der Hopfen erntereif. Im Hopfen ist innen drin so ein Spindel und von der Spindel gehen die Deckblätter ab. Mhm. Und da ist so ein gelbes, klebriges Pulver drin. Das ist das Lupulin. Und wenn das Lupulin ausgereift ist, Ende August, Anfang September, dann wird der Hopfen geerntet.
Was mache ich mit dem Lupulin oder was macht das Lupulin? Mhm.
Das ist der Hauptinhaltsstoff, der zum Bierbrauen benötigt wird. Also man braucht nicht die ganze Pflanze, man braucht die Dolde. Mhm. Und von der Dolde eigentlich ist das gelbe, klebrige Pulver, das Lupulin, der Hauptinhaltsstoff.
Jetzt sind Sie Hopfenbotschafterin. Was ist das überhaupt? Also Sie wohnen hier, rundherum wird Hopfen angebaut. Ich vermute, Sie leben auch vom Hopfenanbau.
Ja, also wir machen unseren Hopfenbetrieb im Nebenerwerb, aber mit großer Freude. Und ja, meine Aufgabe ist es, den Leuten den Hopfen und die Landwirtschaft wieder näher zu bringen. Ganz viele Leute sind total weit weg von der Landwirtschaft und wissen gar nicht, was bei uns am Hof passiert. Und so kommen zu mir Busgruppen, Vereine, Firmen und machen da ihre Ausflüge zu uns. Und ich erkläre den Leuten, was so auf einem Hopfenbetrieb passiert.
Ist das eine arbeitsintensive Pflanze, der Hopfen?
Sehr arbeitsintensiv. So ähnlich wie Wein, aber nur, wenn der Wein mit der Hand gelesen wird. Bei uns in der Hallertau gibt es ein Sprichwort. Das heißt, der Hopfen will jeden Tag seinen Herrn sehen. Mhm. Eben weil der Hopfen so eine ganz empfindliche Pflanze ist und der Wind die immer wieder vom Draht wegweht. Und wir müssen die dann immer wieder in die richtige Richtung bringen. Im Uhrzeigersinn.
Wie viel Zeit verbringen Sie denn dann im Garten, nennt man es, ne? Das ja. ist ein Hopfengarten. Sie verbringen Zeit im Garten, wenn ja, Sie da arbeiten. Genau. Wie viel Zeit verbringen Sie da?
Wir starten um 7 mhm. und arbeiten dann bis 13 Uhr. Und dann wird es richtig schön heiß. Und dann hören wir auf zu arbeiten, weil es einfach zu heiß ist dann.
Zu heiß für Sie oder zu heiß für den Hopfen?
Für mich.
Sie haben 13 Hektar. Was für einen Ertrag machen 13 Hektar?
Aus 13 Hektar kommen 200.000 Hektoliter Bierbrauen.
200.000 Hektar, ein Hektoliter sind 1.000 Liter,
ja,
ne?
Ja, richtig.
Also 200.000 mal 1.000 Liter Bier. Und wie lange dauert die Ernte?
Also bei unserem Hof dauert es 21 Tage.
Ist das eine traditionelle Zahl? Man macht es halt 21 Tage lang, obwohl man es auch in 14 könnte? Oder ist das
ja, also das passt halt so für unseren Betrieb und mhm. ja. Mein Mann, der Erich, der geht noch in die Arbeit und hat halt einen begrenzten Urlaub. Und unsere Saisonarbeiter haben auch begrenzt Urlaub. Und dann versuchen wir, das in 3 Wochen zu schaffen.
Wie wird denn der Hopfen eigentlich geerntet? Was sind das für Maschinen, die das machen?
Also man fährt mit dem Traktor und mit dem Ladewagen durch den Hopfengarten durch. Vorne am Traktor ist so eine Art Abreißgerät. Mhm. Das schneidet die Pflanze ab. Dann wird es nach hinten transportiert. Hinten ist so ein Gummiband. Das hält den Hopfen fest. Der Traktor fährt weiter, die Hopfenrebe geht auf Spannung, reißt oben ab und fällt dann auf den Ladewagen. Den Ladewagen bringt man dann nach Hause, das wird in der Hopfenhalle wird das abgeleert, das legt man auf den Boden. Und dann muss jede Hopfenrebe einzeln per Hand in die Maschine eingehängt werden.
In der Maschine? Was macht die Maschine?
Das ist eine Pflückmaschine, die erntet praktisch die Hopfendolden.
Ah, okay. Und was dann übrig bleibt?
Das wird klein gehäckselt mit einem Messer und geht zurück aufs Feld als Dünger. Ah.
Kann man die Dolden an der Stelle schon weiterverarbeiten oder müssen die irgendwie noch getrocknet oder weiß
die
der Geier?
Die müssen unbedingt getrocknet werden. Ja. Genau, die werden getrocknet. Wenn die vom Feld kommen, haben die so ungefähr 85% Wasser und werden dann auf ein Gehalt von ungefähr 9-10% Wasser in der Dolde heruntergetrocknet.
Wie machen Sie das, trocknen? Geht das maschinell?
Ja, da gibt es eine Darre, heißt das bei uns, Hopfentrocknung. Genau, da werden die Hopfendolden getrocknet.
Und die Darre ist aber eine Maschine, das ist jetzt nicht der Heuboden, wo das Malz rumliegt.
Das stellt man sich so vor wie so ein Turm. Mhm. Und das kann man sich vorstellen wie einen großen Backofen mit 3 verschiedenen Schubläden. Mhm. Und in die oberste Lage, da kommt der Grünhopfen rein. der bleibt dann da eine Stunde drin, wird vorgetrocknet. Nach einer Stunde wird der runtergekippt in die nächste Lage, bleibt da wieder eine Stunde. Und nochmal nach einer Stunde wird er in die letzte Lage gekippt und bleibt dann nochmal eine Stunde. Und nach 3 Stunden ist der Hopfen fertig getrocknet. Natürlich sind immer alle Lagen voll belegt, damit das auch gut funktioniert.
Jetzt gibt es verschiedene Hopfenarten. Weiß ich nicht, wie die heißen.
Weltweit gibt es über 200 verschiedene Hopfensorten.
Ja.
Und 30 ungefähr davon werden gehandelt. Der Markt bestimmt ja, was der Hopfenpflanzer anbaut.
Wenn Sie sagen, dass so eine Pflanze 20 bis 50 Jahre eigentlich lebt, und Sie bauen gerade, was bauen Sie gerade an?
Wir bauen Herkules an, Tradition, Taurus und jetzt auch die neue Sorte Titan.
Und jetzt kommt der Markt und sagt, wir wollen Mandarina haben. Müssen Sie dann sämtliche Pflanzen rausreißen und frische Mandarina säen?
Die Hopfenpflanzen werden nicht gesät, die werden gepflanzt, weil wir brauchen nur weibliche Pflanzen im Hopfengarten.
Ah.
Weil nur die weiblichen Pflanzen sind in der Lage, Hopfendolden auszubilden. Wenn der Hopfen nicht mehr gekauft wird zum anständigen Preis, dann kann man den Hopfen roden und praktisch neue Pflanzen einlegen.
Hm. Wer kauft den Hopfen eigentlich?
Die Handelshäuser. Es gibt 4, 5 große Handelshäuser und die kaufen den Hopfen bei den Landwirten und verarbeiten den dann weiter zu Pellets oder zu Hopfenextrakt.
Hm.
Und dieser Hopfenextrakt und die Pellets gehen dann weiter an die Brauereien. Und die Pellets, die werden dann genauso gemischt wie der Brauer das haben will. Weil die Hopfendolden, die haben ja jedes Jahr unterschiedlichen Lupulingehalt. Das ist ja ein bisschen abhängig vom Wetter. Und wenn der Brauer praktisch hat seine Vorgaben und dann wird aus den verschiedenen Hopfendolden der Hopfen so aufgemischt, dass zum Schluss das Ergebnis rauskommt, das der Brauer praktisch bestellt.
Könnten Sie das auch alleine?
Nein. Das ist ein Riesenverarbeitungswerk in St. Johann und
Das heißt,
da werden die ganzen Hopfen pelletiert und verarbeitet.
Wenn Sie also selbst Bier brauen würden, könnten Sie nicht Ihren eigenen Hopfen dazu nehmen, sondern müssten den Umweg gehen über die Aufreinigungsanlage und.
Nein, also ich könnte ja schon meinen eigenen Hopfen hernehmen. Ich kann zum Beispiel ein Grünhopfenpilz brauen dann.
Mhm.
Das ist praktisch, ich muss dann meinen Sud im Herbst fertig haben, wenn der Hopfen geerntet wird. Und dann nimmt man praktisch die frischen Dolden und braut damit Bier.
Wir reden, immer wenn wir über Hopfen reden, reden wir über Bier. Jetzt haben Sie hier Hopfenlimonade hingestellt. Ich trinke das jetzt.
Ja.
Was kann man denn eigentlich mit Hopfen noch alles machen, außer Bier und ja, Limo?
98% vom Hopfen gehen wirklich in die Bierherstellung. Der Rest wird für Kosmetik oder Medizin verwendet.
Machen Sie denn auch sowas wie Neuzüchtungen, Kreuzungen oder irgendwie sowas?
Das passiert im Hopfenforschungszentrum in Hüll. Die sind immer dabei, neue Sorten zu entwickeln, die klimatoleranter sind und auch resistenter gegen Schädlinge. Genau, wir haben da jetzt die neue Sorte Titan. Und die soll wirklich weniger Wasser brauchen und auch resistenter gegen Krankheiten sein.
Klima ist ein gutes Stichwort. Spüren Sie die Klimakrise?
Ja.
Woran?
Also es wird immer wärmer und es regnet auch weniger. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, Bewässerung zu haben. Aber das ist auch total schwierig, weil die Brunnen, die werden auch nicht mehr so verlängert. Die sind jetzt gerade am Überplanen von der gesamten Hallertau, dass sie so einen Wasserzweckverband machen, damit die ganze Hallertau mit Wasser aus der Donau oder andere Flüsse versorgt wird. Aber das ist eben erst in Planung.
Wie viel hält der Hopfen denn aus? Also ist der sehr empfindlich, was Temperaturen angeht und Trockenheit?
Ja, auf alle Fälle. Also der Hopfen mag es nicht so heiß, wie es in den letzten Jahren war. Das mag er einfach nicht. Der mag so ein gemäßigtes Klima, nicht so richtig heiß. Und er braucht da immer wieder genügend Niederschläge. Ja.
Und wahrscheinlich auch nicht so heftige Niederschläge?
Ja. Ich finde, die Unwetter werden in letzter Zeit auch immer mehr.
Mhm.
Und es ist halt dann einfach auch schwierig, sag ich jetzt mal.
Damit ist der Hopfen tatsächlich relativ dicht am Wein. Ne? Ist nicht so temperaturresistent. Starkregen findet er überhaupt nicht gut.
Na. Der Hopfen ist eine Hanfpflanze, also der gehört zur Familie der Hanfgewächse und wird bei uns in der Landwirtschaft als Sonderkultur angebaut. Und der Hopfen heißt der Humulus lupulus. Das kommt aus dem Lateinischen, das heißt übersetzt kleiner Wolf. Und warum heißt die Pflanze kleiner Wolf? Weil die Blätter und die Stängel, die haben so kleine Widerhäkchen und die können ganz schön kratzen. Und darum hat man früher wahrscheinlich gesagt, der kratzt wie ein kleiner Wolf.
Ah, okay. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, Hopfenbotschafterin zu werden?
Ich habe das in der Zeitung gelesen. Da war ein Zeitungsartikel und da haben sie die Hopfenbotschafterinnen vorgestellt und dann hat es geheißen, sie brauchen dringend Nachwuchs. Und dann habe ich mich da einfach gemeldet und habe den Landerlebnisreisenkurs mitgemacht. Und da kriegt man einfach so verschiedene Werkzeuge an die Hand, wie man praktisch Besuchergruppen richtig empfängt. Man kriegt gelernt, wie man so Führung aufbaut, dass die nicht länger wie 2 Stunden sein soll, weil dann eben das Interesse vor die Besucher nachlässt. Und ja, wie man auch die Spannung aufbaut in der Führung. Und mir gefällt es aber so richtig gut, wenn die Leute zu uns auf den Hof kommen und ja, ich den Leuten unseren Hof zeigen kann und auch die Hopfenpflanze und die Landwirtschaft einfach die Leute wieder ein bisschen näher bringen kann. Und wenn ich dann sehe, wie die Leute zufrieden und glücklich wieder vom Hof gehen. Also das ist schon ein schönes Gefühl einfach.
Wenn ich das jetzt mache, wenn ich mich jetzt von Ihnen über den Hof führen lassen möchte, wenn ich mir alles über Hopfen erzählen lassen möchte, wenn ich schon mal in der Hallertau bin und bei Ihnen 2 Stunden verbringe, wo verbringe ich den Rest?
Ja, es gibt ganz viele Sachen in der Umgebung, die man einfach auch anschauen kann. Ein Donaudurchbruch Weltenburg mit einem Kloster. Dann Riedenburg ist total schön. Regensburg ist nicht weit weg. München ist auch nicht so weit weg von uns. Also wenn man in der Hallertau ist, kann man ganz schön viele Sachen machen, auch mit dem Rad. Gibt es viele Radwanderwege.
Oder man fährt kurz rüber nach Manching zum Kelten- und Römermuseum, denn das ist auch ohne Goldschatz mehr als eine Reise wert. Und die Links zum Museum und Hopfen findet ihr in den Shownotes.